Ich sage immer, das wahre Leben beginnt hinter den Bildschirmen und nicht in den Bildschirmen. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen.
An manchen Tagen kommt es mir so vor, als wäre ich mit meinem Smartphone verheiratet. Das behauptet zumindest mein Mann. Schnell einen Post auf Instagram, was auf Facebook geliked, vielleicht eine Überweisung gemacht oder gar ein lustiges Filmchen geguckt. Geht euch das auch so? Nicht immer, aber manchmal stresst mich das. Was kann ich dagegen tun? Darüber und über digitale Überforderung will ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten. Professor Dr. Volker Busch.
Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Carola Holzner, akute Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Medien als Doc Caro zu medizinischen Themen. Und jetzt lasst uns über Gesundheit sprechen. Bei mir kommt das immer so in Wellen, dass ich denke, jetzt mache ich mal eine Social-Media-Pause. Jetzt war ich hier schon wieder stundenlang auf Instagram und Facebook unterwegs und jetzt gucke ich einfach mal eine längere Zeit nicht in mein Smartphone. Ja, und gerade vorgenommen, da macht das Ding sich doch wieder bemerkbar, klingelt oder vibriert und dann bin ich natürlich schon wieder dran. Manchmal artet das auch aus. Ob das vielleicht schon digitale Überforderung ist oder einfach nur viel am Handy sein? Das hoffe ich, dass mir das mein heutiger Gast beantwortet. Professor Dr. Volker Busch. Hallo Volker, was für eine Freude, dass ich dich hier begrüßen darf.
Ja, hallo, servus.
Du bist offenbar nicht gerade am Handy, sondern hast Zeit, nein, mit mir zu sprechen. Das finde ich großartig.
Ich habe es tatsächlich ausgemacht.
Ja, super. Also ja, für den Moment haben wir es mal ausgemacht.
Genau.
Ich mag dich kurz vorstellen, Volker. Du bist Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut und Professor für Psychiatrie. Nebenbei schreibst du auch noch Bücher, du hast einen Podcast.
Ja.
Du bist also durchaus digital unterwegs, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Wann warst du das letzte Mal digital überfordert oder gar digital gestresst?
Oh, wahrscheinlich einmal pro Tag kurz. Ich kenne das schon auch, dass man aufgrund von vielen Terminen und Zeitdruck natürlich auch mal in Stress kommt und die digitalen Medien sorgen natürlich dafür, dass sie ständig an Aufgaben und Verpflichtungen und Termine erinnern. Also erleben tue ich das wahrscheinlich auch einmal pro Tag. Aber ich glaube, dass ich es ganz gut schaffe, das so weit zu strukturieren, dass es nicht wirklich andauernder Stress ist.
Da sind wir jetzt schon mittendrin im Thema. Bevor wir beide tiefer in die digitale Welt einsteigen, bringen wir uns aber mal eben alle auf denselben Stand.
Das Thema in 60 Sekunden.
Jeder von uns besitzt ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop oder sogar alle drei Geräte. Und wir nutzen sie täglich, privat und beruflich. Shoppen, surfen, chatten, recherchieren, E-Mails bearbeiten, alles ist mit den digitalen Helferlein möglich, rund um die Uhr. Allerdings stresst dieses jederzeit sofort die meisten und kann auch zur psychischen Belastung werden. Kopfschmerzen, Erschöpfung, vielleicht sogar Müdigkeit sind die Folge. Sogar eine Sucht kann entstehen. Denn je mehr Zeit wir mit dem Bildschirm verbringen, desto weniger bleibt für echte Kontakte, Tagträume oder konzentriertes Arbeiten. Aber wann wird der Umgang mit Smartphone und Co. zum Problem? Und hilft es, wenn wir uns manchmal ein paar Tage Digital Detox, also Offline-Zeiten, verordnen? Das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Ja, vor ein paar Jahren, 10 bis 15 Jahren, ich darf verraten, ich weiß gar nicht, ob ich da schon ein Handy hatte, da gab es gar nicht so viel Zeit im Internet. Es war noch gar nicht so on vogue und von da an gab es auch nicht wirklich, dass man überfordert ist, weil man permanent on ist. Und den Begriff Digital Detox, wie es dann so neudeutsch heißt, den gab es eigentlich gar nicht. Volker, was ist denn jetzt eigentlich digitaler Stress oder was ist eigentlich dieses Dauer-On-Sein?
Also den Begriff digitaler Stress, den gibt es tatsächlich offiziell als sogenannten Techno-Stress. Das hat nichts mit der Musik zu tun, wobei manche vielleicht auch unter Techno-Musik gestresst sind. Aber es ist ein Überbegriff, der stammt tatsächlich aus dem Jahr 1984. Da wurde das erste Mal geprägt und das war noch lange vor der Zeit der Handys oder Facebook. Das ist ganz spannend, weil man schon in den 80er Jahren gesehen hat, dass digitale Technologien am Arbeitsplatz und auch privat Menschen in einer bestimmten Weise überfordern können. Das ist ein Überbegriff, ja? Überschrift. Ja. Und dieser Technostress hat verschiedene Formen. Es gibt den Techno-Overload. Das ist also der Stress, der dadurch auftritt, dass Menschen ständig unterbrochen und abgelenkt sind. Dass sie also keine ruhige Minute finden, mal irgendwie an einer Sache zu sitzen, am Arbeitsplatz oder ein Gespräch zu führen mit einem Kunden, mit einem Patienten, weil sie ständig gestört werden. Dann gibt es das, die sogenannte Technokomplexität, dass Menschen überfordert sind, weil die Software oder die Hardware, mit der sie tagtäglich arbeiten, so kompliziert ist, dass es sie unglaublich unter Spannung setzt. Und es gibt die sogenannte Techno-Invasion, also Invasion. Das bezeichnet den Umstand, dass Menschen durch die digitalen Technologien ganz viel zu Hause arbeiten können, Stichwort Homeoffice, und der Freizeit und Arbeit verschwimmt. Es gibt nicht mehr klare Grenzen, sondern es wird eigentlich immer überall irgendwie ein bisschen gearbeitet. Und da wissen wir ja aus der Entspannungsforschung, dass das nicht günstig ist. Und diese drei Formen, Techno-Overload, Techno-Complexity und Techno-Invasion, sind drei Formen dieses Techno-Stresses, die auftreten. Und das hat natürlich in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Dadurch, dass man auf dem Smartphone mittlerweile auch alles machen kann, also von E-Mails beantworten, über Termine machen, über natürlich Social Media, ist man ja, wie du gerade gesagt hast, ständig on. Also ja. Ich kann mal eben zwischen Butterbrot machen für die Kinder nochmal die E-Mail gucken. Ist das das, was uns stresst, oder was stresst uns da eigentlich dran?
Also das kann mehreres sein, aber vor allen Dingen ist es, dass wir keinen Gedanken oder keinen Handlungsgang zu Ende bringen sinnvoll, sondern wir machen alles so ein bisschen nebenbei und sehr unterbrochen und müssen immer wieder neu ansetzen. Und das entspricht eigentlich nicht psychologisch dem Grundbedürfnis unseres Gehirns, sich in Dingen ganz zu vertiefen und die zu durchdringen und irgendwann abzuhaken. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass wir durch diesen ständigen Aufmerksamkeitswechsel natürlich auch Fehler machen. Wir sind ja schlechter bei dem, was wir tun. Also vielleicht wird das Butterbrot schmieren noch gelingen. Aber wenn du möglicherweise telefonierst mit dem Steuerberater oder mit einem Kunden, dann wirst du möglicherweise dich nicht so sehr auf das Gespräch konzentrieren können und Fehler machen. Also ich sehe das bei mir als Arzt. Ja? Wenn ich meinen Patienten nicht in die Augen schaue bei der Anamnese und stattdessen irgendwelche Aufzeichnungen ins Laptop mache, dann bin ich schlechter. Es gibt sogar eine relativ neue Untersuchung, das finde ich ganz spannend, aus 2020, die in der Pandemie die Homeoffice-Arbeiten mal untersucht hat, die ja doch deutlich stärker zugenommen haben. Und die haben gezeigt, dass tatsächlich die Anzahl der Unterbrechungen und Störungen ganz eindeutig korreliert mit dem Cortisolspiegel. Mhm. Das müssen wir vielleicht unseren Zuhörern erklären. Also eine Substanz der Nebennierenrinde, die ein Stück weit unbewältigten Stress anzeigt. Und der war höher und korrelierte ganz eindeutig mit der Anzahl der Unterbrechungen.
Das, was du gerade gesagt hast, die Anzahl der Unterbrechungen. Wenn ich in der Notaufnahme arbeite, dann habe ich ja ständig jetzt gar nicht das Smartphone, sondern das ganz normale analoge Telefon, was dauerhaft wirklich im, ich sag jetzt mal unübertrieben, 2-Minuten-Takt klingelt. Ich habe sogar tatsächlich meistens 2 Telefone, also meine Nummer und auch noch das Notfalltelefon. Und das gibt sich sozusagen die Klinke in die Hand. Ein Ohr, anderes Ohr, teilweise sogar beidseits. Volker, was mache ich jetzt? Auflegen, Telefon wegschmeißen?
Nein, auf keinen Fall. Das verlangt der Job, und das ist das, was du gar nicht anders ändern kannst. Das gehört mit zu der Jobanforderung. Aber umso mehr musst du auf deine Gesundheit achten, wie alle anderen Menschen, denen es ähnlich geht. Du brauchst danach deine Erholung. Das ist ganz wichtig. Du wirst nicht monotasking-mäßig arbeiten können. Du wirst immer weiter hin und her schalten müssen. Das gibt der Job so her. Aber du brauchst danach die Erholung. Das zeigt, wie anstrengend solche Dienste sein können. Genau.
Ja, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Man merkt selber nicht. Nur am Ende des Tages, wenn man, und das ist der beste Moment des Tages, den Staffelstab, also das Notfalltelefon, übergibt an den Nächsten, der Dienst hat, dann ist das wirklich wie so ein Stück weit, Entspannung. Es fällt etwas ab, ja? Und wie kriege ich das denn jetzt in meinen normalen Alltag integriert? Also, ja, weil ich merke, wenn ich selber am Handy bin dauerhaft, das ist wirklich eine Reizüberflutung. Und ich habe das Gefühl, das Gehirn ist die ganze Zeit in einer Hab-Acht-Stellung und arbeitet die ganze Zeit. Kann man das jetzt vielleicht auch erklären, mal, was da so an Prozessen im Kopf passiert? Warum ist das Gehirn gestresst? Wird da irgendwas ausgeschüttet oder was passiert da?
Ja, also wir müssen uns vorstellen, dass wir bei jeder Information, der wir uns zuwenden, sagen wir mal eine E-Mail oder eine SMS im Handy und sonstige Dinge, im Gehirn automatisch eine Aufmerksamkeitszuwendung stattfindet, also eine Orientierungsreaktion. Information, Essen und Sex. All den Dingen wenden wir uns automatisch zu. Denn Information konnte für unsere Vorfahren immer einen gewissen Vorteil bedeuten. Und es kommt zu einer Erwartungsbelohnung, Dopamin. Und das führt biochemisch zu einer Art Glücksgefühl. Mhm. Man spricht von sogenannten Instant Gratification, also ganz kurze Belohnungspeak, kleine Dopaminduschen, könnte man etwas salopp sagen. Und das passiert bei jeder Information, jeder Schlagzeile, die wir lesen, jeder SMS, die wir bekommen und so weiter. Und genau das ist die Krux an der Sache. Diese Ablenkung, von der wir eben gesprochen haben, die uns daran hindern, konzentriert was zu durchdenken oder was wegzuschaffen, sie sind auf der anderen Seite belohnend. Und deswegen muss man, wenn man sein Verhalten ändern möchte und wieder Stress reduzieren möchte und wieder ganz lernen möchte, sich auf eine Sache zu fokussieren, muss man lernen, den Impulsen standzuhalten.
Das heißt, wenn ich jetzt bei Facebook oder bei Instagram was poste und jetzt immer wieder angehe und sage, boah, wie viele Leute haben mir denn jetzt ein Like gegeben, dann ist jedes kleine Like eine Dopamindusche. Genau. Und so das führt es dann dazu, dass ich immer mehr Likes möchte und immer mehr poste. Oder das ist also so ein Teufelskreis oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine Daueranspannung und diese...
Dauerbelohnung.
Dauerbelohnung, die aber auch, weil Dopamin natürlich auch ein Antriebshormon ist, auch eine Daueranspannung, die aber zu nichts führt im Leben. Das sind ja keine wirklichen Ziele, Likes oder Bestätigung zu bekommen. Sie halten dich ja eher von der wichtigen Arbeit ab. Ne? Sie belohnen uns, sie betäuben uns und man kann sich an diesen Glücksgefühlsrausch auch gewöhnen. Das führt dann auch dazu, dass bis zu 2, 3, manchmal 4% der Menschen auch wirklich süchtig werden danach. Mhm. Ne? Je mehr Zeit wir in den sozialen Netzwerken verbringen, desto mehr setzen wir diese biochemischen Dinge auch in Gang.
Genau. Ich habe auch gehört oder gelesen, dass diverse Studien nahelegen, dass eben genau diese intensive Social-Media-Nutzung dann tatsächlich auch Depressionen begünstigen kann. Ja. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil das ist ja eigentlich ein Glückshormon, wie du gerade beschrieben hast. Ist das dann diese Sucht oder was macht das dann?
Das ist tatsächlich gar nicht so ganz trivial zu beantwortende Frage, weil wir das lange nicht wussten. Und mittlerweile wissen wir das aber durch Studien. Was macht viel Internet-Using mit dem Gemütszustand von Menschen? Und da sehen wir tatsächlich, und das ist sehr, sehr spannend, dass ab etwa, man kann das sogar relativ genau sagen, ab 120 Minuten soziale Netzwerknutzung die Stimmung bei den meisten rapide sinkt. Mhm. Das hat, vermutet man, damit zu tun, dass wir uns sehr stark vergleichen mit anderen. Man vergleicht sich aber durch die sozialen Netzwerke, durch die wir ja Zeuge werden, was andere alles haben und erleben und können, natürlich auch oft mit Menschen, die man vermeintlich für erfolgreicher hält oder besser als man selbst ist. Und wenn man einen nicht allzu stark ausgeprägten Selbstwert hat, dann kann das echt wehtun, ne? Weil ich ja immer sehe, was hat der, was ich nicht habe, was kann der und so weiter. Und deswegen führt wahrscheinlich zu viel Nutzung irgendwann zu so einem Überdosiseffekt. Ich fühle mich schlecht und bin eigentlich nicht wertvoll. Das ist sehr traurig.
Das ist mir ja nochmal ganz wichtig zu sagen. Also ich bin jetzt fast 40 Jahre alt. Ich habe ein Leben außerhalb von Social Media und für mich ist das eine wunderschöne Ergänzung, um meine Themen zu platzieren. Aber es gibt eben Menschen, die sich darüber definieren und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das genau zu diesem Problem führt, was du gerade besprochen hast. Und das stresst mich ja noch zusätzlich. Also nicht nur die Bildschirmzeit, sondern auch noch dieses dauerhafte Vergleichen oder vielleicht eben auch ja ein Vorleben in der Welt, in der Social Media Welt, die ja eine Scheinwelt ist und mit der Realität nichts zu tun hat, als das, was man vielleicht außenrum hat. Liesel, noch mal angemerkt, ich habe eine Folge zur Depression gemacht, wo ihr auch, wenn ihr das hört, erkennen könnt, ob ihr vielleicht nur traurig seid oder depressiv oder einen Hang dazu habt. Hört euch das gern mal an, weil das ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man eben dazu neigt, dass man sich dann auch Hilfe holt. Denn digitaler Stress kann ja dann also krank machen. Wir haben ja jetzt gesagt, zu viel auf Social Media, vielleicht Hang zu Depression, vielleicht am Arbeitsplatz. Das kann ja dann irgendwie dazu führen, dass man nicht einschlafen kann, dass man Kopfschmerzen hat, dass so die Gedanken kreisen, dass man vielleicht nachts wach wird und denkt, ja, ich muss das nochmal irgendwie, ich gehe doch nochmal on oder ich habe eine E-Mail vergessen oder was auch immer. Oder im schlimmsten Fall fällt das Handy ins Klo. Volker, du lachst. Ich habe auch immer gesagt, was passiert nicht, es ist mir auch schon mal passiert. Oder mein Pferd ist draufgetreten. Oh. Das hat mich gestresst. Auf einmal ist das Handy weg. Was kann ich denn jetzt machen? Also ich bin gestresst, entweder weil ich on bin oder weil ich nicht on bin. Also bin ich ja eigentlich dauerhaft beeinflusst.
Ich sage immer, das wahre Leben beginnt hinter den Bildschirmen und nicht in den Bildschirmen. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Wer ein stabiles soziales Netzwerk hat, eine sinnvolle Aufgabe, vielleicht ein schönes Hobby, das einen runterbringt und dadurch auch weiß, wo gehöre ich hin? Was ist mein Platz in der Gesellschaft? der wird wahrscheinlich auch unter Vergleichen und solchen Dingen in sozialen Netzwerken weniger leiden.
Das heißt, wir haben jetzt über den Stress gesprochen, wobei ich ja sagen muss, ich bin ja auch gerne für ein sozialen Netzwerk unterwegs. Das ist ja auch ein schönes
Gefühl.
Auch so, und ich muss auch sagen, ich finde gerade dieses ganze Digitale ja auch eine enorme Entlastung, weil man kann mal eben irgendwelche Sachen für die Schule, für die Kita mal eben so per E-Mail beantworten. Ich kann mittlerweile meine Überweisung am Handy machen. Also das Smartphone ist ja auch ein wirklicher Begleiter und es ist alles digitaler geworden. Das heißt, wir haben auch viele Arbeitsgänge vielleicht, die man vorher physisch machen musste. Ich musste irgendwo hingehen, kann ich jetzt mit dem Smartphone erledigen. Also es hat ja auch Positives.
So ist es.
Aber was kannst du jetzt sagen, wenn wir das, wenn das jetzt so ein bisschen umschlägt in ich bin zu oft dran, ich bin gestresst unterwegs. Was empfiehlst du dann? Gib mal so ein paar praktische Tipps. Soll ich mir jetzt eine App runterladen oder stresst mich, dann wieder die Entspannungs-App?
Na, ich glaube, das ist so eine klassische Hipsterisierung, dass man heute für alles eine 7 Minuten Achtsamkeits-App braucht und eine Hoffnung, dass da was ändert. Das glaube ich nicht.
Ja, dann bin ich ja wieder am Handy.
Genau, exakt. Ich glaube, geht einfach darum, dass man sich Räume bewahrt, indem man den Kontakt zu sich selbst behält. Und mal nicht dauerhaft Informationen konsumiert und die sich dieser passiven Reizflut aussetzt. Denn in solchen Momenten, wo man sich mal ein Stück weit zurückzieht von der Welt und wieder diesen feinen Kommunikationskanal zu sich selbst öffnet, da passiert ja ganz viel. Natürlich kommen da auch mal negative Gedanken hoch und kommt mal eine Träne raus. Aber das macht uns eigentlich zu emotional reifen Personen, dass wir nachdenken, nachfühlen, dass wir die innere Stimme hören, Bauchgefühl, was will ich, ist das richtig so gewesen, was hat mich geärgert, was mache ich nächstes Mal besser. Diese Kommunikation mit sich selbst, die eben nur im Off passiert, ja, wenn wir die ganzen Geräte um uns herum ausschalten, die sind wichtig, weil dann wird das Ego schwächer und das Ich wird stärker. Und in sozialen Netzwerken ist es genau umgekehrt. Da geht es nur ums Ego. Da geht es um die Rolle, die wir für andere machen. Wir stellen uns schöner dar, wir nehmen die schönsten Fotos, wir schreiben die klügsten Texte, aber wir zeigen, wir sind weniger mit unserem Ich verbunden. Und das passiert stattdessen nur in Momenten, wo wir zur Ruhe kommen. Was ich beispielsweise empfehle, ist, dass man einmal am Tag, wenn es irgend geht, sich eine Fokuszeit einrichtet, in der man sich ganz bewusst einer Sache mal zuwendet. Und sei es nur eine halbe Stunde, mit etwas Übung kann man es vielleicht steigern auf eine Stunde. Und diese Stunde wie eine heilige Bastion gegen jede Ablenkung nach außen verteidigt. Man macht sich wirklich unerreichbar. Und wie gesagt, Intensivstationen sind hier ausgenommen und viele andere Bereiche vielleicht auch. Aber am Schreibtisch sollte es möglich sein. Es ist eine Sache der Logistik. Mhm. Und ich coach das seit vielen Jahren und wir setzen das mit sehr viel Erfolg um. Glaub mir, wenn Menschen das mal erlebt haben, wie schön das ist, sich wieder auf eine Sache eine Stunde zu konzentrieren, vielleicht weil sie Literatur recherchieren, weil sie eine Excel-Tabelle bearbeiten, ne, oder weil sie wichtige Kundengespräche führen. Und sie steigen ganz tief ein, sie versinken in der Sache. Die Nervenzellen synchronisieren sich, arbeiten also besser zusammen. Die Leistung steigt um mehr als 20%. Dann will keiner mehr weg davon.
Aber muss das immer etwas sein, wo ich konzentriert dann an einer Sache arbeite? Weil ich zum Beispiel hätte jetzt intuitiv gesagt, super Volker, da mache ich ja alles richtig, weil ich setze mich 1,5 Stunden am Tag auf eins meiner Pferde und reite im Kreis, wo alle wissen, ich bin nicht erreichbar. Mein Handy ist aus.
Genau.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist vielleicht jetzt von der Konzentration nicht so wie eine Excel-Tabelle, aber ich finde schon, viele meinen, das Pferd macht alles alleine. Ganz im Gegenteil, wenn ich gar nichts mache, läuft das Pferd geradeaus oder bleibt stehen. Ja. Also von da an, ich sehe das schon, das ist eine extreme körperliche und geistige Arbeit, die man da macht. Also mache ich doch eigentlich alles richtig.
Absolut.
Ne? Gott
Ganz
sei
genau.
Dank. Also
wir müssten jetzt fairerweise mal in deinen Kopf gucken. Ich weiß nicht, ob du das willst.
Auch, ich weiß gar nicht, ob ihr da zurechtkommt.
Aber wahrscheinlich würden wir genau das finden. Denn das ist eine Stunde, in der ja sehr viel mehr passiert, als dass du nur an der frischen Luft bist und Zeit mit deinem Pferd genießt oder Sport machst, wie immer man das nennen möchte. Ist ja viel, viel mehr. Also in solchen Momenten, wo wir uns der Welt mal voll entkoppeln und eben nicht vor dem Bildschirm sitzen, sondern einfach so in der Natur schweifen, entsteht ja im Kopf ganz viel Konstruktives. Und das hilft dir, Fragen auf Antworten zu finden, runterzukommen und das Stresssystem wunderbar zu beruhigen. Insofern stelle ich mich da ganz an deine Seite. Das ist ganz fantastisch. Wenn du so ein Hobby hast, würde ich das unbedingt hochhalten und weiterführen. Egal wie lang deine To-Do-Listen sind und dein Arbeitsalltag ist. Aber das sind wahrscheinlich deine tiefen Stunden, wo du zu dir findest. Und die sollten wir alle so ein bisschen haben. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, was du eben schon angedeutet hast. Es geht nicht darum, zu urteilen darüber, ob digitale Technologien schlecht sind oder gut. Ich glaube persönlich, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Sie erleichtern ja Arbeitsabläufe. Sie ermöglichen uns Kommunikation. Sie bieten uns Unterhaltung, Spaß, Ablenkung. Das ist ja auch was Tolles. Aber wie immer, das wissen wir beide, in der Medizin ist immer eine Sache der Dosis. Die Dosis macht das Gift. Und wenn wir heutzutage und in der Pandemie nochmal 1,5 Stunden mehr Medien konsumiert haben, dass wir derzeit im Schnitt, muss ich das mal vorstellen, 10,5 Stunden pro Tag in Bildschirme gucken.
Wahnsinn.
Unglaublich. Dann sehen wir schon, dass zu nichts, kaum etwas anderem im Leben Platz zu sein scheint. Wir haben ja in der Pandemie die mehr Freizeit, die wir hatten, eben nicht investiert, überzufällig häufig, in mehr Sport,
ja,
in ein Musikinstrument. Wenn wir alle gesagt haben, ja, ich würde das ja alles machen, wenn ich mehr Zeit hätte. Jetzt hatten sie mehr Zeit, hat trotzdem keiner gemacht. Sondern wir haben in allererster Linie in Netflix investiert oder in soziale Netzwerke. Es ist der Internetkonsum ist gestiegen. Und wenn das automatisch immer die Antwort ist auf, ich habe mehr Freizeit, also gehe ich mehr vor den Bildschirm, dann ist da eine Dosis schnell überschritten. Das ist das, worauf ich sprechen möchte. Das Leben hat noch sehr, sehr viel Schönes, Spannendes, anderes. Und ich glaube, dass es Wahnsinn. Einfach im Leben darauf ankommt, dass es sich eine gute Waage hält.
Also wenn ich auf meiner roten Sportmatte turne morgens 20 ja. Minuten, ist das Handy aus. Ich mache das zwar auch, Achtung, mit einer App, aber nur die mir sagt, was ich nachturnen muss.
Ja,
ich beantworte währenddessen keine E-Mails. Ja. Dann, wenn ich beim Pferd bin, liegt das Handy an der Bande. Und wir haben zum Beispiel wirklich zu Hause auch die Regel, wenn Essen ist, also wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen, sind die Handys auf lautlos
ja.
und sind die Handys weggelegt. Es sei denn, es geht wirklich darum, dass ein wichtiger Anruf, was auch immer, kann ja mal sein, kommen muss.
Im Notfalldienst,
dann darf, genau. Dann darf natürlich der Pieper da liegen, dann darf natürlich das Handy an sein. Aber diese Regel, die ziehen wir knallhart durch. Da sind wir auch alle schon, die ganze Familie, da, Papa hat das Handy nicht auf lautlos, Mama hat das Handy nicht. Also das wissen wir alle schon. Und dann ist aber auch in Ordnung, weil man diese kleinen Inselchen, so können wir das so als digitale Inseln, freie Inseln, unsere einsamen Inseln ohne digitalen Stress.
Ja, so ähnlich. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, Kopffrei, und da erwähne ich das auch. Das Leben braucht handyfreie Zonen.
Ja.
Und das Essen mit der Familie gehört dazu. Damit Kinder zum Beispiel lernen, wie schön es ist, zu kommunizieren mit der Familie. Dazu gehört dann aber auch ich, dass ich als Papa nicht die Zeitung lese. Das ist nämlich genau das Gleiche. Das ist nur ein anderes Medium. Dann gehört dazu, dass wenn man zusammen Gesellschaftsspiele spielt, ja, dass da kein Handy verloren hat. Oder wenn man zusammen Film guckt. Wir haben ja heute diese merkwürdige Angewohnheit, dass wir in 65%, ich habe das recherchiert nochmal für das Buch, in 65% der Fälle nebenher noch einen zweiten Bildschirm
ja,
verwenden.
Ja, stimmt, ja,
das kenne ich auch. Es gibt Leute, die können gar keinen Film mehr gucken und genießen, ja, weil sie dabei noch online shoppen. Und das nennt man ja Second Screen Behavior, ne? So Zweitbildschirmverhalten. Und das führt auch zu dieser Oberflächlichkeit. Wir versinken nicht mehr, wir genießen nicht mehr und wir kommen auch nicht mehr zur Ruhe. Es ist so eine ständige Daueranspannung. Das wäre auch eine handyfreie Zone. Wenn man zusammen Film guckt, ist alles andere aus. Und eine dritte handyfreie Zone wäre möglicherweise eben auch der Schreibtisch bei den Hausaufgaben. Dass ja zum Beispiel Kinder lernen, was es bedeutet, nochmal einen Geschichtsaufsatz zu schreiben oder sich in einer Mathematikaufgabe zu versinken. Das ist ja wichtig für ihr späteres Leben. Stichwort Konzentration. Also es gibt genug Möglichkeiten für handyfreie Zonen. Und ich glaube, dass das ein wertvoller Praxistipp wäre für den Alltag. In allen anderen Fällen kann man die digitalen Medien ja auch wieder genießen.
Aber wie ist das jetzt gerade? Hast du noch so einen Tipp gerade für junge Menschen? Die haben ja auch ständig das Smartphone in der Hand, dass man sich vielleicht mal fragt, ja, brauche ich das jetzt wirklich? Was mache ich jetzt gerade damit? Ist das jetzt einfach nur Zeitverschwendung oder ist das wirklich in dem Moment sinnvoll? Wie kann ich das vielleicht lernen, den Umgang damit?
Das ist genau der Punkt. Du sprichst ja den richtigen Aspekt schon an. Wir sind nicht Opfer unserer Impulse. Das sind einfache Säugetiere, sind das. Eine Maus, sage ich immer, läuft immer in eine Mäusefalle, wenn sie den Geruch des Käses riecht, ja, weil sie das gar nicht reflektieren könnte. Das heißt also, wir haben zwischen Reiz und Reaktion, hat Viktor Frankl, ein berühmter österreichischer Psychiater, das mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion haben wir einen Raum. Nur wir Menschen haben den. Einfache Säugetiere nicht. Aber ab den Primaten haben wir einen Raum. Und den können wir füllen mit Geist, indem wir sagen, uns die Frage stellen, muss das jetzt sein? Und indem wir uns die Frage stellen, wem möchte ich jetzt meine volle Aufmerksamkeit schenken? Und wenn wir diese Frage lernen, in dem Moment, in dem heißen Moment, uns kurz klar zu machen, dann wird das in vielen Fällen schon helfen, seine Aufmerksamkeit gut zu steuern. Das kann man üben, aber das empfehle ich, das gelingt auch. Und dann wird man sich in vielen Fällen nicht bestehlen lassen. Und also seine Aufmerksamkeit nicht klauen lassen, ne? Sondern wird sie wieder selbst steuern und zu der eigentlich wichtigen Sache zurückfinden.
Volker, vielen Dank. Wir haben viel gelernt und ich würde sagen, es ist Zeit für unser bekanntes Spiel. Stimmt's oder nicht?
Stimmt's oder nicht?
Also ich würde dir jetzt ein paar Fragen stellen oder ein paar Thesen aufstellen und du sagst, stimmt oder stimmt nicht und erklärst, warum oder warum nicht.
Ich hoffe, dass ich das kann.
Gerne. Aber selbstverständlich. Jüngere Menschen empfinden mehr digitalen Stress als ältere.
Ja, stimmt. Hat damit zu tun, dass A, ältere Menschen weniger nutzen und B, manchmal eine gewisse Gelassenheit zu beobachten ist bei älteren Menschen, die es bei Jüngeren noch nicht so gibt. Ist richtig.
Multitasking ist die Lösung gegen digitalen Stress.
Nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Mist. Es ist nur der Versuch, allen gerecht zu werden, weil wir nicht gut verzichten können und eigentlich am liebsten jede Information hätten. Aber es ist keine Lösung, es ist eher eine Verstärkung des Problems.
Ich habe jetzt gedacht, jetzt hätte ich die Universallösung, ne? Aber gut, nein, so ist es leider, so ist es immer. Es gibt keine Universallösung. Ich habe noch was. Die sogenannten Digital Natives, also die digitalen Eingeborenen, wie man so schön sagt, Ureinwohner, hängen nur am Smartphone und sind kaum noch draußen.
Nein, das stimmt nicht. Da tut man jungen Menschen Unrecht. Das ist, glaube ich, Hysterie und Drama, was so nicht stimmt. Aber der Unterschied ist, dass viele junge Menschen das, was sie tun, immer mit dem Handy machen. Also im Kino muss man mal beobachten, wenn man da sitzt und es wird so ein bisschen langweilig auf der Leinwand, weil gerade irgendwie das unspannend ist, dann ploppen sofort die Bildschirme überall auf und es wird so hell. Also das Handy ist irgendwie überall dabei und das ist so ein bisschen vielleicht, manchmal wirkt vielleicht etwas befremdlich, aber es ist nicht so, dass jüngere Menschen nur noch vor dem Bildschirm hocken, das stimmt nicht.
Und wenn, dann doch bitte mit Handy draußen im Park an der frischen Luft.
Ja, irgendwie so, eher so.
Oder genau. So die Sport-App, ja? Die Sport-App im Park. Und da jetzt kommt ganz interessant, weil mich das auch betrifft, Cybermobbing ist ein Kavaliersdelikt.
Oh, das ist hoffentlich rhetorisch gemeint, denn das ist natürlich absolut nicht. Das ist ein riesiges Problem, vor dem wir stehen, wo wir uns politisch, gesellschaftlich viel zu lange weggeduckt haben. Das Problem ist, dass die digitalen Medien einen Schutz der Anonymität besitzen und dadurch verführen sie Menschen auch dazu, schnell mal etwas zu sagen, was sie so im direkten Vis-à-vis nicht sagen würden. Also wir kennen diesen Effekt ja auch beim Autofahren, ne? Wenn die Leute in Autos sitzen mit getönten Scheiben, dann trauen sie sich plötzlich alles Mögliche zu machen im Straßenverkehr, verhalten sich unverschämt und drängeln und hupen. Die Anonymität entfesselt Menschen und führt sie dazu, dass sie sich nicht mehr benehmen können. Und das ist gefährlich, weil es bei Menschen schwere Traumafolgen auslösen kann, gerade bei jungen Menschen, deren Seele noch sehr vulnerabel ist und die sowieso nicht genau noch wissen, wie wertvoll bin ich für diese Welt, wer liebt mich. Das sind ja Fragen, die man sich stellt in der Pubertät. Und wenn dann noch durch Cybermobbing von allen Seiten gesagt wird, du bist ein Idiot, du bist eine Pfeife und dich finde ich und an dir räche ich mich, das kann schwere Schäden auslösen. Und deswegen, glaube ich, sollte man Cybermobbing auch zum Thema machen in der Schule und sich darüber unterhalten, wie sich Menschen schützen können. Und dem so gut es geht aus dem Weg gehen.
Also, liebe Eltern, schaut in die Handys eurer Kinder. Das ist nicht Kontrolle, sondern das ist sich kümmern. Ja. Bevor wir gleich nochmal zusammenfassen, was wir jetzt hier besprochen haben, was sind denn jetzt deine Top 3 gegen digitalen Stress?
Also ich persönlich versuche, die digitalen Medien als Arbeitsinstrument zu sehen. Also dort zu nutzen, wo sie mir helfen, meine Arbeit besser oder effizienter zu gestalten. Das heißt also, das ist vielleicht der erste Tipp. Zweitens, wofür ich sie weniger verwende, ist für klassische ständige Kommunikation oder oberflächliches Recherchieren, weil ich merke, dass sie wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen und mich eigentlich von der Tiefe abhalten. Und ich habe immer, jeden Tag, habe ich eine digitalfreie Zeit, die ich nutze zum Denken und in mich spüren. Und das kann ich nur im Off. Wenn ich durch den Wald spaziere, wenn ich in die Berge wandern gehe oder wenn ich einfach nur aus dem Fenster gucke und gucke, wie die blöden Regentropfen runterlaufen. Ja, das klingt langweilig, aber das sind die Offline-Momente, wo ich hier ins Assoziieren komme. Mir tut das persönlich gut und ich kann nur jedem raten, das auch so ein Stück weit im Tagesverlauf sich zu bewahren.
Ja, das hätte ich jetzt alles nicht besser sagen können. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und verinnerlichen und vielleicht auch ausprobieren.
Oh, wie schön.
Danke vielmals dafür. Also wir haben in dieser Folge jetzt viel über digitalen Stress gesprochen oder was die Medien mit uns machen oder diese ständige Erreichbarkeit und vor allen Dingen auch, wie dieser Stress uns beeinträchtigen kann. Und natürlich auch ganz wichtig, wie wir ihm jetzt entgehen können. Was ich gelernt habe, ist, dass dieser digitale Stress oder diese digitale Überforderung heutzutage fast jeden betrifft. Und wenn, dann müsste ich mein Verhalten ändern, um nicht in die Stressfalle zu geraten. Also dafür bin ich dann tatsächlich selbstverantwortlich. Was ich gut finde, ist, wie du gesagt hast auch, es hilft, sich zu hinterfragen oder mich selber dann zu hinterfragen, was schaue ich mir gerade an? Muss das wirklich sein oder ist das jetzt reine Zeitverschwendung? Im Beruf kann es helfen zu sagen, nein, ich konzentriere mich jetzt auf das eine, lege vielleicht ein Arbeitshandy auf die eine Seite, das Private auf die andere, macht das eine aus, wenn ich gerade mit dem anderen beschäftigt bin und einfach mal Inseln schaffen, wie du so schön gesagt hast, handyfreie Zonen und sich auf etwas ganz anderes konzentrieren. Denn wenn es dann schon so weit kommt, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat, Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme, ja Traurigkeit, vielleicht Anfall von Depressionen oder sich man deswegen schon vielleicht ganz unglücklich ist, dann muss man sagen, aufgepasst, dann braucht er wirklich Hilfe und auch professionelle Hilfe. Und das ist ganz wichtig, das muss man aber spüren, da muss man sich selber fragen. Also wenn ihr spürt, dass etwas nicht stimmt, dass ihr vielleicht auch nicht loskommt vom Internet, von Social Media, ihr keine Lust mehr habt, Freunde zu treffen oder eure Hobbys vernachlässigt, ist Alarm geboten, dann kann man sich oder sollte man sich Hilfe holen. Vielleicht, Volker, hast du am Ende noch einen Tipp, wo kann ich mir Hilfe holen?
Ja, es gibt mehrere Universitäten, die mittlerweile hierfür auch eigene Ambulanzen haben. Stichwort Mainz, Tübingen, an der Charité in Berlin. Da muss man im Einzelfall dann örtlich schauen. Aber Gott sei Dank öffnet sich da ein Bewusstsein auch in der Medizin, dass wir hier Hilfe anbieten müssen. Und alle großen Lehrstühle haben eigentlich hier mittlerweile auch Ambulanzen-Sprechstunde für Leute, die davon betroffen sind. Ich hätte da übrigens noch einen Praxistipp.
Ja, sehr gerne.
Für junge Eltern. Was habe ich mit meinen Kindern auch gemacht? Sie haben auch ein Handy bekommen, auch erst in der weiterführenden Schule. Und ich habe einen Handyvertrag aufgesetzt. Kein Witz. Natürlich ganz locker formuliert, ne? Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Handy nicht nach 19 Uhr. Ich darf in die SMS-Kontakte reingucken der Kinder, so genau wie du das auch gesagt hast. Zumindest jetzt noch, das höre ich natürlich irgendwann mit auf, ne? Aber jetzt noch. Dazu gehört, dass wir nicht beim Essen mit dem Handy spielen. Und solche Sachen haben wir ja alle schon besprochen. Die stehen da drin. Und interessant hat die psychologische Forschung gezeigt, wenn das Mama oder Papa und das Kind unterzeichnen, dann hat das eine bindende Kraft. Ist das nicht spannend?
Das ist eine gute Idee.
Da ja, hast du recht. Natürlich juristisch hat das ja keine Bedeutung. Ja. Das ist ja nur. Aber wenn man das so unterzeichnet und das hängt dann an der Innenseite einer Schranktür, dann hat das was Bindendes. Und wir haben gesehen, also unsere Kinder halten sich daran, das funktioniert fantastisch.
Das ist ein guter Hinweis, da habe ich auch wieder was mitgenommen und was gelernt. Ich lerne ja auch bei jedem meiner Podcasts noch was dazu und nehme was mit, ja. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, geht auf www.ins-netz-gen.de, eine Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die richtet sich zwar primär an Jugendliche, hält aber auch einen Selbstcheck zum Internetkonsum parat mit Fragen. Volker, ich kann sagen, die haben auch mich zum Nachdenken gebracht. Was sonst noch gut zu wissen ist, haben wir für euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast, Volker Busch. Volker, es hat mega Spaß gemacht. Es war mir eine echte Freude.
Es war mir eine große Freude. Dankeschön. Alles Liebe.
Ich bin Doc Caro und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann dreht sich alles um die Haut, besser gesagt Hautkrankheiten. Viele ekeln sich davor und grenzen Menschen mit Schuppen, Pusteln und Flecken sogar häufig aus. Ein absolutes No-Go. Wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, klickt auf den Abo-Button. Ihr habt Feedback für mich? Dann gerne eine Mail an herzundohren@rh.aok.de. Und hier noch der Hinweis. Das Hören des Podcasts ersetzt keine professionelle medizinische Beratung oder gar den Besuch beim Arzt. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 oder bei akuten Problemen den Notruf, die 112.
Auf Herz und Ohren. mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.